Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissen hilft, Bildung macht's. Aber welche Bildungssysteme sind geeignet, um möglichst allen jungen Menschen die gleichen Chancen zu eröffnen auf einen erfüllenden Beruf und auf die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben und sie auch mitgestalten zu können? Heute ist die jährliche Vergleichsstudie der OECD veröffentlicht worden. Bildung auf einen Blick 2020. Gleich mehr zu den Ergebnissen. Bayern ist besonders streng bei den Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19. Jetzt öffnen innerhalb weniger Tage die Schulen, Bars und Kneipen. Alles mit aufwendigen Vorabplanungen verbunden. Wir werfen einen Blick in bayerische Klassenzimmer. Das und mehr heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jan. Kommen wir zunächst zur Bildung auf einen Blick, so der Titel der jährlichen OECD-Studie, mit der die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Bildungssysteme von 37 OECD-Staaten miteinander vergleicht. In der Ausgabe des Berichts 2020, also dem heute veröffentlichten, steht die berufliche Bildung im Mittelpunkt. Mein Kollege Manfred Götzke hat die Studie gelesen. Wie schneidet denn Deutschland da im Vergleich mit den anderen Ländern ab?
Ziemlich gut, kann man sagen, was ja jetzt auch nicht unbedingt verwundert. Schließlich ist die duale berufliche Bildung ja fast schon eine deutsche Spezialität, die eben auch funktioniert. Jahrelang wurde Deutschland ja von der OECD auch dafür kritisiert, dass zu wenig Leute ein Studium aufnehmen würden. Jetzt gab es eben Lob für die berufliche, die duale Ausbildung. Vor allem eben für das Zusammenspiel von betrieblicher und schulischer Bildung. Die gibt es fast nur in Deutschland. Also in Deutschland, im Vergleich zu den OECD-Staaten, dreimal so viele Jugendliche machen hierzulande eine duale Ausbildung als im OECD-Schnitt. Und eben diese duale Ausbildung, die bietet laut der Studie fast schon eine Jobgarantie, was auch die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute Mittag sehr gerne mal herausgehoben hat.
Erfreulicherweise bescheinigt uns ja der OECD-Bericht ein besonders stabiles und ein starkes berufliches Bildungssystem. Und die Erwerbslosenquote von den jungen Leuten mit einem beruflichen Abschluss ist mit knapp 3% in Deutschland so niedrig wie in fast keinem anderen Land und damit nur halb so hoch wie im OECD-Durchschnitt. Der Übergang auch von einer beruflichen Ausbildung in den Beruf gelingt uns damit besonders gut.
Ja, und Lob gab es heute auch von der OECD, vom OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher dafür, dass die berufliche Bildung in Deutschland anschlussfähiger wurde.
Deutschland hat die berufliche Bildung in den letzten Jahren auch anschlussfähiger gemacht. Den meisten Absolventen steht jetzt der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen offen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Aber diese Möglichkeit bleibt in der Praxis oft ungenutzt.
Das heißt konkret, man kann mit einer Berufsausbildung heute leichter studieren, Studium aufnehmen als noch vor 10 Jahren, aber kaum einer macht es. Anders, das hat Andreas Schleicher noch betont, als in der Schweiz, da geht das Ganze weitaus häufiger, dass das Ganze durchaus noch häufiger verbreitet.
Wenn wir hören, dass die Bundesbildungsministerin Karliczek sich freut, ob der Ergebnisse der OECD-Studie, können wir uns da in Deutschland zurücklehnen?
Sagen wir mal, jein. Also Ausbildung muss noch attraktiver werden, das ist heute auch nochmal deutlich geworden, und zwar vor allem finanziell. Also wer studiert, der verdient nämlich in Deutschland deutlich mehr als jemand, der, ich sag mal, nur eine Ausbildung macht. Und zwar fast 2/3 mehr, 61%. Und das ist in anderen Ländern eben nicht so. Das hat der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher heute auch nochmal herausgehoben.
Weiteres Manko sind die im Vergleich immer noch niedrigen Erwerbseinkommen, berufsbildende Abschlüsse, zumindest im Durchschnitt. In den meisten OECD-Staaten haben Erwachsene mit berufsbildenden Abschluss ein Einkommen, das durchaus vergleichbar mit dem eines allgemeinbildenden Abschlusses ist. In Deutschland ergibt sich hier ein Minus von 15 Prozentpunkten. Sowas entgeht den jungen Menschen natürlich nicht und ist sicherlich auch dann mitverantwortlich für den zurückgehenden Anteil beruflicher Abschlüsse.
Ja, berufliche Abschlüsse gehen zurück. Dementsprechend wächst halt immer noch das Studium. Der Trend zum Studium, der hält an. Da kann man sagen, dass der Anteil derjenigen, die sich für ein Studium entscheiden, von 26% auf 33% gewachsen ist in den letzten 10 Jahren bei den 25- bis 34-Jährigen. Ist zwar immer noch unter dem OECD-Durchschnitt von 45%. Schaut man sich aber die Studienanfänger an, dann liegt man auch in Deutschland jetzt gleich auf mit eben 45%. Trend, also der Trend zum Studium, der hält in Deutschland auch an.
Mit dem Bildungsstand steige auch das Vertrauen der Menschen in das politische System. Beides sei in Deutschland vergleichsweise stark ausgeprägt. Ein gutes Zeichen für die Demokratie, das meinte heute die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig. Was zeigt die OECD-Studie?
Die zeigt, dass das insgesamt sehr, sehr wichtig ist für alle Länder und dass eben das Studium einfach sehr, sehr entscheidend ist, eben nicht nur für die Entscheidung, verdiene ich viel oder verdiene ich wenig, sondern es geht auch darum, teilzuhaben, also Teilhabe und diese Einschätzung, dass man mitreden kann, das ist in allen OECD-Ländern wichtig und in Deutschland sind es eben 61% der Leute, die ein Studium absolviert haben, die sagen, es ist mir auch deswegen wichtig, weil ich eben dann mitreden kann.
Ja, gut gebildet zu sein heißt natürlich auch, dass investiert werden muss in das Bildungssystem. Deutschland wird von der OECD seit Jahren für seine geringen Bildungsausgaben kritisiert. Diesmal auch?
Diesmal nicht. Also auch hier ein klares Jein. Also Deutschland schneidet insgesamt überdurchschnittlich gut ab dieses Jahr. Im Schnitt wurden für jeden Vollzeit-Bildungsteilnehmer, also jeden von der Grundschule bis zum Studium pro Jahr umgerechnet, 13.500 Dollar, das Ganze wird ja aufgrund der OECD in Dollar immer gerechnet, ausgegeben. Der Schnitt, der liegt bei 11.200 Dollar, also da liegt man drüber. Kritisiert wurde aber, dass das ein bisschen unterschiedlich und ungleichgewichtig ausgegeben wird. Also nach wie vor wird für Grundschulkinder deutlich weniger ausgegeben, Geld ausgegeben als für ältere Schüler. Bei den Studierenden, da ist das Geld sogar zurückgegangen in den letzten 10 Jahren pro Kopf, was auch daran liegt, dass einfach immer mehr Leute studieren. Insgesamt, und da ist noch ein Kritikpunkt, gibt Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also gemessen an der Wirtschaftsleistung, immer noch relativ wenig aus. 4,2% des Bruttoinlandsproduktes, das sind 0,7% weniger als im Schnitt der OECD-Staaten.
Kurz zum Schluss, den Schulen in Deutschland ist der Übergang zum Online-Unterricht in Corona-Zeiten schwerer gefallen als anderen Ländern. Das hat heute auch eine Umfrage gezeigt, die 6 Länder verglichen hat. Wir landeten auf dem letzten Platz mit Deutschland. Ist das Ergebnis der OECD-Studie ebenso betrüblich?
Ja, ähnlich, sage ich mal. Also die haben zum Beispiel gefragt, also die Schulleitung, ob sie der Aussage zustimmen, dass Deutschland, dass sie eine effektive Online-Plattform zur Lernunterstützung haben. Da haben in Deutschland nur 2/3 zugestimmt. Im Schnitt der OECD waren es 54% und bei den Spitzenreitern, die Online-Unterricht schon seit Jahren machen, da machen das 90%. Da reden wir von Ländern wie Dänemark, Singapur oder Finnland.
Vielen Dank, Manfred Götzke, mit den Ergebnissen der heute veröffentlichten Studie Bildung auf einen Blick 2020. Hausaufgaben, das gibt die Studie ja nun mit auf den Weg. Die müssen in Deutschland noch gemacht werden in Sachen Digitalisierung und damit verbundenen neuen Lernangeboten. Natürlich gibt es die auch schon zum Teil, die gut aufbereiteten und spannenden Unterrichtsmaterialien. Sie zu finden ist für Lehrerinnen und Lehrer nicht immer ganz so einfach, denn der Markt ist gelinde gesagt etwas unübersichtlich. Viele Anbieter auf vielen unterschiedlichen Plattformen. Seit kurzem ist noch eine hinzugekommen. Wir lernen online. Sie will besser sein als die anderen. Wie genau und wer hinter der Plattform steckt, das hat mein Kollege Jan Rähm recherchiert.
Vorbei die Zeiten, als Lehrerinnen und Lehrer nur fade Arbeitsblätter und kopierte Texte aus Büchern im Unterricht einsetzten. Heute können Lehrkräfte auf einen riesigen Fundus aus Unterrichtsmaterialien zugreifen. Videos, interaktive Inhalte, kleine Programme, Audios, Texte und viel mehr. Wer solche Materialien zur Verfügung stellt, weiß Martina Schmer, Referentin im Vorstandsbereich Schule des Hauptvorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW.
Zunächst mal die öffentlichen Portale von den Landesinstituten der Bundesländer oder von den Kultusministerien. Es gibt sehr viele Portale, aber auch im Bereich der Schulbuchverlage. Und es gibt auch freie Portale, also teilweise von unten gegründet, von Lehrkräften oder Netzwerken, ja, die mitunter ganz passable Arbeit machen. Aber es gibt mittlerweile auch Portale aus wirtschaftsnahen Kreisen oder direkt von der Wirtschaft.
Daneben stellen auch Nichtregierungsorganisationen, die sogenannten NGOs, wirtschaftsnahe und politiknahe Institute und zahlreiche kleinere Unternehmen Materialien bereit. Dadurch wird es für Lehrkräfte inzwischen immer schwerer, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Mittlerweile ist es aber so, dass die Anzahl der Lernplattformen dermaßen zugenommen hat, vor allen Dingen auch im Zuge der Corona-Pandemie, dass der Markt etwas unübersichtlich wird und zum Teil auch fragwürdige Angebote macht über solche Lernplattformen. Also generell gut, aber im Großen und Ganzen langsam eben auch so umfangreich, dass wir finden, es müsste auch mal geprüft oder für Lehrkräfte sortiert werden. Was ist da gut, was ist da empfehlenswert?
Dabei sei nicht nur die unüberschaubare Vielfalt ein Problem, sondern auch, dass zum Teil mit den Materialien versucht wird, Einfluss zu nehmen auf Unterrichtsinhalte, so Martina Schmer. Das betreffe nicht nur Materialien, wie beispielsweise aus der Wirtschaft. Auch NGOs würden teils ideologisch oder weltanschaulich fragwürdige Inhalte bereitstellen. Eine neue, unabhängige Plattform soll nun Lehrkräften, Eltern und Schülern dabei helfen, einfacher, passende und hochwertige Materialien zu finden. Im Frühjahr ging Wir lernen online ans Netz, eine redaktionell betreute Suchmaschine für Bildungsinhalte. Wer hinter dem Portal steht, erklärt Heike Gleibs, Leiterin Bildung, Wissenschaft, Kultur bei Wikimedia Deutschland.
Das ist edusharing.net, ein Verein, der vor allen Dingen sich für freie Software einsetzt. Dahinter steckt Wikimedia, die wir die Kommunikationsarbeit, aber auch vor allen Dingen die Einbindung einer Lerncommunity mit vorantreiben. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die im Zuge der Corona-Sofortmaßnahmen uns bei diesem Projekt unterstützen. Wir arbeiten zusammen zum Beispiel auch mit der HPI Schulcloud.
Mit Community sind sowohl Lehrkräfte, Eltern als auch Schülerinnen und Schüler gemeint. Sie sollen auf Wir lernen online hochwertige Materialien finden, vor allem sogenannte Open Educational Resources, kurz OER. Das sind Inhalte, die kostenlos nutzbar sind und Bearbeitung und Weiterverbreitung ermöglichen.
Wir hätten es gerne alles OER, aber die OER-Materialien sind einfach noch nicht in so einem großen Umfang da, wie wir das gerne hätten. Deswegen gibt es auch weitere Materialien.
Die und alle weiteren sollen, so der Plan, von der Redaktion einzeln gesichtet und freigegeben werden. Die Redaktion besteht derzeit aus bezahlten Projektkräften. Künftig sollen auch Inhalte aus der Gemeinschaft der Nutzenden vorgeschlagen werden können. Bei der Freigabe der Inhalte orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portals nach eigener Aussage an den Qualitätskriterien der Bundesländer. Doch noch läuft nicht alles rund, wie ein Blick ins Portal zeigt. So finden sich im Bereich Chemie derzeit noch Erklärvideos, die auf der Plattform YouTube gehostet werden und die von Werbung umgeben sind. Hinter den Videos wiederum steht eine Firma, deren Hauptzweck nicht Bildungsarbeit ist, sondern laut Selbstbeschreibung Public Relations und Marketing.
Dann haben Sie genau das gefunden, was da eigentlich laut unserer Qualitätskriterien nicht drin sein dürfte.
Räumt Heike Gleibs ein und verspricht, die Wikimedia werde die entsprechenden Videos prüfen. Gleibs erklärt, dass ein Teil des Materials automatisch aus anderen, frei zugänglichen Quellen übernommen werde, auch weil es noch zu wenig OER-Inhalte gebe. Mit dem weiteren Auf- und Ausbau des Portals sollen solche Fälle künftig nicht mehr auftreten.
Bayern ist gerne Klassenprimus, nicht nur, aber eben auch, wenn es bei den Ländern um den Vergleich der Bildungspolitik geht. Gut, dass Bayern heute als vorletztes Bundesland mit der Schule wieder loslegt. Da sind die Lektionen gelernt aus den Pannen der anderen, die in den vergangenen Wochen mit dem neuen Schuljahr starteten. Für die 6.000 bayerischen Schulen gibt es einen 30-seitigen Erlass des Kultusministeriums. Die Opposition hat aber schon Lücken entdeckt. Susanne Lettenbauer war für uns in Regensburg und hat sich einmal angeschaut, wie eine Schulleitung, und zwar die des Albrecht-Altdorfer Gymnasiums, ihr Gebäude fit gemacht hat für den heutigen Schulstart.
Der erste Eindruck vom Klassenzimmer der 5C am Regensburger Albrecht-Altdorfer Gymnasium ist ein ungewöhnlich normaler. Zwei Stühle hinter jedem Tisch, Kreidetafel, Plakate an den Wänden. Schulleiterin Claudia Blank zeigt in den Raum.
Das sind 28 Schüler. Die passen auch in diese Größe von Raum gut rein. Trotzdem, wenn 28 da sind, ist der Abstand nicht gegeben. Alle Schüler mit Maske und der Lehrer mit Maske.
Die Anspannung zum Start in das neue Schuljahr ist Claudia Blank anzumerken. Kein Abstand zwischen den Schülern bedeutet mehr Pausen, mehr Lüften. So hat es das Kultusministerium in München vorgeschrieben. Ihr hauseigenes Lüftungskonzept für das denkmalgeschützte Gebäude und die knapp 800 Schüler.
Alle 20 Minuten wird ein kurzer Signalton ertönen durch unsere Lautsprecheranlage, damit eben die Schüler und auch die Lehrkräfte daran erinnert werden. Jetzt müssen alle an den Fenstern sitzenden Kinder aufstehen, Stoßlüften für 5 Minuten und dann wieder das Fenster schließen.
Im Vergleich zu anderen deutschen Schulen sei man gut aufgestellt, meint die Schülerin der Q11, Leila Stanojevic, 17 Jahre, Vorsitzende des Regensburger Jugendbeirates. Es wäre aber gut gewesen, so die Schülerin, wenn nicht nur alle Lehrer, sondern auch alle Schüler vor dem ersten Schultag getestet worden wären.
Ja, man geht mit gemischten Gefühlen ran. Ich hoffe, dass wir nicht wieder im Blockunterricht weitermachen, sondern den normalen Regelunterricht durchführen können. Gerade jetzt auch, weil ich das Abitur anstrebe und mir das sehr wichtig ist.
50 der gut 370.000 Laptops und Leihgeräte des Freistaates sind bei dem Gymnasium vorgemerkt. Statt der vom Kultusministerium beworbenen Ferien-Weiterbildungskurse für Lehrkräfte hat das Kollegium eigene interne Fortbildungen von Lehrer zu Lehrer entwickelt. So könne man besser auf die unterschiedlichen Fragen eingehen, sagt Blank. Auch von den 800 Teamlehrkräften, die der Freistaat extra zur Verstärkung der Schulen einstellen will, ist noch keiner bei ihr angekommen. Jetzt zu Schulbeginn ist das Ziel des Regensburger Gymnasiums, wie auch das der Landesregierung, bloß keine Schulschließungen. Vor allem nicht gleich zu Beginn des Schuljahres, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen. Bayern will es besser machen.
Wir haben jede Klasse prophylaktisch in zwei Gruppen geteilt, in A und B, die wir auch brauchen würden, falls wir wieder in geteilte Klassen gehen. Das heißt, die Kinder wissen jetzt schon, ich bin in Gruppe A, ich bin in Gruppe B. Und für die Pausenregelung tritt es jetzt in Kraft. Das heißt, alle Kinder aus Gruppe A gehen in der ersten Pause in den Pausenhof und die in Gruppe B haben das Klassenzimmer für sich.
Und umgekehrt. Zwischen den Gruppen wird noch fleißig hin und her getauscht, sagt Schulleiterin Blank. Ihre Haltung, trotz Corona-Zeiten soll Schule Spaß machen. Nach viel Protest ist mittlerweile auch in Bayern die Corona-Warn-App an Schulen erlaubt, so wie in Niedersachsen. Die Anzahl der Schulbusse wurde mit Blick auf Probleme in anderen Bundesländern aufgestockt. Eine Entlastung für Kommunen wie Regensburg, so die Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzfischer. Auch wenn man das Angebot nicht gleich annimmt.
Unser Stadtwerk bzw. der Regensburger Verkehrsverbund, der RVV, die setzen sogenannte Späher ein, also Menschen, die das beobachten, wie die Schulbuslinien jetzt in der Früh auch angenommen werden in den ersten Tagen.
Von heute an 9 Tage Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Dann könnte es laut seinem 3-Stufen-Plan Lockerungen geben, sagt Kultusminister Michael Piazzolo, wenn die Infektionszahlen nicht steigen.
Das heißt, bei unter 35 Infekten pro 100.000 in einem Kreis gibt es den normalen Regelunterricht mit den Hygienebedingungen. Bei über 35 dann eine entsprechende Maskenpflicht. Und wenn es über 50 steigen sollte, dann kehren wir in die Schule in Wechsel zurück. Das heißt, abwechselnd Präsenzunterricht und Distanzunterricht.
Man lässt den Schulen und Kommunen viel Spielraum in Bayern, um eigene Konzepte zu fördern. Das kommt gut an beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLV. Auch, dass man aus den Problemen anderer Bundesländer gelernt habe. Im Falle der Corona-Pandemie zeige der Bildungsföderalismus seine positiven Aspekte, so Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes.
Jetzt unterschiedlich zu reagieren, finde ich sehr gut. Nicht nur, dass jetzt die Bundesländer unterschiedlich reagieren, sondern dass wir sogar innerhalb eines Bundeslandes in den Regionen unterschiedlich reagieren. Und sogar, das ist uns im BLLV noch sehr wichtig gewesen, dass wir auch nicht die Region, den Landkreis nehmen, sondern da auch noch mal lokal runterbrechen.
Wie sinnvoll das ist, zeigt das Beispiel Landshut. Hier wurde gestern der bundesweit vereinbarte Grenzwert von 50 überschritten. Trotzdem starteten heute die örtlichen Schulen mit Maskenpflicht für alle und verschärften Hygienemaßnahmen für die Stadt. In Memmingen mit einem Inzidenzienwert von 68,4 hält man allgemeine Corona-Beschränkungen nicht für nötig, ebenfalls trotz der Grenzwertüberschreitung. Es seien nur Reiserückkehrer erkrankt, die sich schon in Quarantäne befänden, heißt es.
Schule in einem föderalen Land wie Deutschland, da sind kulturelle Eigenarten möglich, kein Einheitsdiktat vorgesehen. In anderen Ländern ist das anders.
Campus und Karriere. International.
In China ist kulturelle Diversität, also kulturelle Vielfalt, die ja allein schon durch die Größe des Landes gegeben ist, nicht erwünscht von der derzeitigen Staatsführung. Seit Jahrzehnten trifft dies ethnische Volksgruppen wie die Tibeter oder Uiguren. Jetzt hat sich Peking auch den chinesischen Landesteil Innere Mongolei vorgenommen. Eine Anordnung sieht vor, dass an den dortigen Schulen mongolischsprachiger Unterricht deutlich eingeschränkt und dafür mehr auf Chinesisch unterrichtet wird. In mehreren Städten der Inneren Mongolei Mongolei gibt es seit Tagen Schulstreiks und Proteste der Bevölkerung. Steffen Wurzel berichtet.
Die Videos, die seit Anfang vergangener Woche online sind, zeigen Tumulte auf Straßen, auf Schulhöfen und vor Polizeiwachen. Schülerinnen, Schüler, Eltern und Anwohner diskutieren lautstark, legen sich mit Polizisten an und blockieren den Eingang von Schulgeländen. Diese und ähnliche Aktionen gab es vergangene Woche in zahlreichen Städten im chinesischen Landesteil Innerer Mongolei. Der Protest richtet sich gegen neue Vorgaben für mongolischsprachige Schulen in der Inneren Mongolei. In dem nördlichen Landesteil Chinas leben rund 25 Millionen Menschen. Davon sind rund ein Fünftel ethnische Mongolen. Diese schicken ihre Kinder häufig auf spezielle mongolischsprachige Schulen. Chinas Staatsführung hat nun zum Schuljahresbeginn am 1. September überraschend angeordnet, dass an diesen Schulen mehrere Fächer künftig nicht mehr auf Mongolisch unterrichtet werden dürfen, sondern nur noch auf Chinesisch. Konkret betrifft es Politik, Literatur und Geschichte. Also Fächer, bei denen bisher über die mongolische Sprache und die Schrift auch sehr viel mongolische Kultur vermittelt wurde. Entsprechend sind viele traditionsbewusste Menschen nun sehr aufgebracht, wie dieser prominente mongolisch-chinesische Künstler erzählt, der anonym bleiben will, um Ärger mit der Polizei zu vermeiden. Der Widerspruch innerhalb der mongolischen Bevölkerungsgruppe ist sehr groß. Aus allen Bereichen der Gesellschaft regt sich Widerstand. Unter anderem Journalisten des staatlichen Fernsehens, aber auch Lehrer und Eltern haben Petitionen unterschrieben, die dazu auffordern, die neuen Regeln zurückzunehmen. Doch danach sieht es nicht aus. Ganz im Gegenteil. Chinas Staats- und Parteiführung ist in den vergangenen Tagen massiv vorgegangen gegen die Schulstreiks und die Protestaktionen in der Inneren Mongolei. Organisatoren von Online-Petitionen und Chatgruppen zum Thema wurden bedroht und teils festgenommen. Außerdem wurde die Online-Zensur massiv ausgeweitet. Die einflussreiche mongolischsprachige Social-Media-App namens Bainu wurde von den chinesischen Behörden kurzerhand abgeschaltet. Chinas Führung ist völlig verrückt geworden, sagt der innermongolische Aktivist Xi Haiming, der Mitte der 90er Jahre ins Exil nach Deutschland flüchtete und heute in Köln lebt. Eine rational denkende Regierung mit einem rechtsstaatlichen System würde so etwas niemals tun. Die chinesische Verfassung garantiert die Gleichheit aller ethnischen Gruppen und auch das Recht der ethnischen Minderheiten, ihre Sprachen zu sprechen. Das Vorgehen der kommunistischen Führung in Peking passt ins Bild. Sie drängt die kulturellen Merkmale vieler ethnischer Volksgruppen in China seit Jahren systematisch zurück. China hat eine große kulturelle Vielfalt zu bieten mit unterschiedlichsten ethnischen Volksgruppen, die ihre eigene Sprache sprechen und schreiben, sagt der mongolisch-chinesische Künstler, der aus Furcht vor Repressionen anonym bleiben will. Eigentlich könnte diese kulturelle Vielfalt Chinas Image dienen. Das ist doch nichts Negatives. Doch Chinas Führung sieht in zu stark ausgeprägter regionaler Identität vermeintliche Gefahren. Die Angst vor einem Kontrollverlust ist in Peking groß. So warnt die Kommunistische Partei immer wieder vor möglichen Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner chinesischer Landesteile. Das harte Vorgehen dagegen haben in den vergangenen Jahren vor allem Tibeter und Uiguren zu spüren bekommen. Die in China vollständig vom Staat kontrollierten Medien ignorieren die Proteste im Norden des Landes fast vollständig. Ausländische Journalistinnen und Journalisten wurden in den vergangenen Tagen massiv bedrängt und zum Teil sogar von der chinesischen Polizei mitgenommen, wenn sie vor Ort recherchiert haben. Regierungssprecherin Hua Chunying verteidigte in Peking die neuen Sprachregeln. Eine gemeinsame, gesprochene und geschriebene Sprache sei ein Symbol der nationalen Souveränität, sagte sie. Der chinesische Landesteil Innere Mongolei besitzt auf dem Papier einen Autonomiestatus. De facto werden aber alle wichtigen politischen Entscheidungen von der Staats- und Parteiführung in Peking gefällt. An den chinesischen Landesteil Innere Mongolei grenzt der Staat Mongolei. Er wird, anders als das Nachbarland China, demokratisch regiert.
Da weiß man, wie gut man es in Deutschland hat. Das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Ich schaue noch auf das Programm von Corso Kunst und Pop, das nach den Nachrichten folgt. Darin geht es unter anderem um einen neuen Beitrag der Serie Dagegen sein, diesmal Rock Against Racism.